Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Das Schwarze Meer ist seit Russlands Krieg gegen die Ukraine ein wichtiger Schauplatz der Konfrontation zwischen Russland und der NATO. Deshalb kämpfen beide Seiten um seine Anrainerstaaten. Bulgarien gehört dazu. Eigentlich ist klar, wohin das Land gehört. Es ist Mitglied der EU und der NATO. Und doch zweifelt die NATO an dem Land, wie der bulgarische Verteidigungsminister Todor Tagarev erklärt.
Bei Sitzungen zu Sicherheitsfragen in der Schwarzmeerregion wird Bulgarien nur ein-, zweimal am Rande als Küstenstaat erwähnt. Das ist ein klares Zeichen. Bulgarien gilt als schwaches Mitglied in der europäischen Sicherheitsarchitektur.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Ist Bulgarien die Achillesferse der NATO? Dass dieses Bild entsteht, liegt daran, dass der Kreml nach wie vor versucht, seinen Einfluss in Bulgarien auszubauen. Das wiederum spiegelt sich in der öffentlichen Meinung. Die Gesellschaft steht keineswegs geschlossen hinter der EU-Politik. Auch die Vorbehalte in Bezug auf die Stationierung von NATO-Truppen sind groß. Unsere Reporterin Diljana Lambreva glaubt nach ihrer Recherche dennoch, die pro-westliche Einstellung überwiegt.
Russische Fahnen flattern sanft im Wind. Rhythmen von Popmusik mischen sich mit Volksmusik im Tal des bulgarischen Balkangebirges nahe der Stadt Kalofa. An mehreren Ständen werden russische Souvenirs feilgeboten. Von Kappen und Teetassen bis hin zu T-Shirts mit dem Z-Symbol und Bildern von bis an die Zähne bewaffneten Soldaten. Das sonderbare Jahrestreffen der Russophilen wurde aufgrund der Pandemie zwar zweimal ausgesetzt, doch im vergangenen Spätsommer fand es, unbehelligt vom Leid in der Ukraine, zum 17. Mal statt. Bulgarien ist schon länger ein Teil der westeuropäischen Bündnisse. Seit 2004 ist das Land in der NATO und seit 2007 in der EU. Doch nicht nur die schrille Randgruppe des Vereins der Russophilen toleriert die Haltung Russlands, meint Stefan Detschew, Geschichtsprofessor an der südwestbulgarischen Universität Blagoevgrad.
Auch wenn sie in der Minderheit sind, sind die Freunde Putins sehr laut und seit dem Beginn des Kriegs gegen die Ukraine gut mobilisiert. Anhänger hat er auch in der Staatsführung und in den Geheimdiensten, was sich in der gesamten Haltung Bulgariens nach außen zeigt.
Und meint damit unter anderem Präsident Rumen Radev. Radev, der sich in den letzten Jahren als politischer Mittelpunkt des Pro-Kreml-Lagers profiliert hat, demonstriert offen seinen Unmut über die neue pro-westliche Regierung und gießt damit weiter Öl ins Feuer der bulgarischen Gesellschaft, die Russland gegenüber äußerst gespalten ist. 2016, damals noch als Chef der bulgarischen Luftwaffe, hielt General Radev seine erste Rede vor der Öffentlichkeit. Es war auf dem Jahrestreffen der Russophilen.
Unsere Außenpolitik muss in Sofia gemacht werden. Sie muss die nationalen Interessen berücksichtigen. Diese Interessen müssen in den Bündnissen, in denen wir Mitglied sind, durchgesetzt werden und nicht umgekehrt.
Nation, Neutralität, Souveränität. Unter diesen Schlagworten behindern heute angeblich patriotische Parteien die Arbeit im Parlament und gefährden den gesellschaftlichen Frieden. Suggeriert wird, dass fremde Politzentralen in Washington und Brüssel über die Geschicke der bulgarischen Bevölkerung bestimmen. Pro-russische Aktivisten machen mit Friedensaufmärschen gegen den offiziellen Ukraine-Kurs mobil, fordern den Austritt aus der NATO und besprühen die Vertretung der EU in Sofia mit roter Farbe. Vorneweg ist die rechtsextreme Vasrashtane, auf Deutsch Wiedergeburt. Die Pro-Kreml-Partei ist seit der Corona-Pandemie und der politischen Krise in der bulgarischen Politik ein Faktor geworden, an dem man nicht mehr vorbeikommt. Die drittstärkste Kraft im Parlament ist dabei, ein Referendum gegen die Euro-Einführung zu organisieren. Zwar kann sie nicht abwenden, aber immerhin verschieben. Sie kann aber vor allem Zweifel an den EU-Institutionen und den Werten der EU verbreiten. Ihr Parteichef Kostadin Kostadinov, Spitzname Kopejkin, kurzgeschnittenes graues Haar, schlank, Anzug, ist ein feuriger Redner.
Die Liberalen wollen hier ein Protektorat, ob von der EU oder einer anderen Organisation, spielt keine Rolle. Wenn sie das nicht hinbekommen, werden sie den Maidan hier einrichten. Das sollen sie ihren Wählern aber gefälligst offen sagen.
Untermenschen nennt Kostadinov, Historiker von Beruf, die Kollegen des liberalen Lagers im Parlament und strebt eine Einparteienregierung an. Wenn sie ihm gelingt, sagt er, würde er für Andersdenkende Arbeitslager aus der Zeit des Totalitarismus wieder einführen und die ukrainischen Flüchtlinge sofort nach Hause schicken. Der Staat steht wehrlos da. In keinem Ministerium gibt es so etwas wie eine Abteilung für strategische Kommunikation. Der Verfassungsschutz schaut weg. Die Hetze wird von den neokonservativen Stimmen in den staatlichen Medien weitergetragen, erzählt Georgi Losanov, Journalismusdozent an der Sofiuter Universität.
Die Medien sind das Sprachrohr von Putins Propaganda. An erster Stelle die öffentlich-rechtlichen Medien. Das Pro-Kreml-Lager, das über mediale und ökonomische Hebel verfügt, hat die Attacke gegen die Regierung Petkov angeführt.
Die Regierung Kirill Petkovs, die die bulgarischen Gaslieferungen von Gazprom abkoppelte und 70 russische Diplomaten aus dem Land wies, blieb nur 7 Monate an der Macht, bevor sie vor einem Jahr gestürzt wurde. Eine viel zu kurze Zeit, um etwas spürbar zu verändern, vor allem wenn die staatlichen Institutionen durch Vetternwirtschaft geschwächt sind. In Bulgarien, traditionell proeuropäisch, nisten sich Skeptizismus und Anti-Amerikanismus ein. Etwa bei Menschen wie Dinko Gerenski. Er hat 30 Jahre lang beim Braunkohleabbau Marisa Osten gearbeitet, im schmutzigsten Teil des Landes, mit der höchsten Konzentration an Kohlendioxid, bis er mit 57 krank in Frühpension gehen musste. Dinko zeigt auf seinem Smartphone Fotos von seinem Geburtsort, dem südbulgarischen Dorf Opochiste. Die giftigen Abgase sind so stark konzentriert, dass sie die Häuser wie ein graugelber Nebel bedecken.
Wäre ich nicht weggezogen, wäre ich jetzt tot,
sagt er. Er zieht in ein Bergdorf im Balkangebirge, wo die Luft sauberer ist, und kauft sich ein Haus mit großem Gemüsegarten. Seine Gesundheit stabilisiert sich schnell. Die Verbitterung darüber, dass sich die Politik um Menschen wie ihn nicht kümmert, bleibt aber.
Unsere Probleme fingen an, als wir uns der EU und den USA unterwarfen. Die sagen unseren Politikern, was sie machen sollen, geben ihnen Geld und zerstören dafür unsere Wirtschaft. Wissen Sie noch, wie gut alles vor der Wende funktionierte?
Auf Dinkos Smartphone erscheinen immer wieder Push-Nachrichten. Fake News, wie etwa, dass die Regierung mit den Amerikanern bereits 9000 Mann und 2 Schiffe für die Ukraine vereinbart hätte, machen vielen Menschen wie ihm Angst. Ihnen ist es zu viel USA, zu viel Westen.
After what the US called an unsafe and unprofessional intercept of a US drone, officials now say the MQ-9's operator.
Das Schwarze Meer ist längst zum Kampfplatz zwischen der NATO und Russland geworden. Mitte März ist eine US-Aufklärungsdrone nach Angaben aus Washington über dem Schwarzen Meer abgestürzt, nachdem sie von einem russischen Kampfjet gerammt worden war. Unlängst wurde der Kachowka-Staudamm bei Cherson zerstört.
The United States will continue to fly and to operate wherever international law allows.
Bulgarien grenzt ans Schwarze Meer und ist ebenso wie die anderen Anrainerstaaten direkt vom Konflikt betroffen, kommentiert Jordan Boschilov, Direktor der Denkfabrik für Sicherheitspolitik Sofia Security Forum.
Russland baut sein militärisches Potenzial im Schwarzmeerraum seit Jahren aus und ist der NATO heute haushoch überlegen. Aus dieser Position heraus versucht Russland, die Gewässer der bereits besetzten ukrainischen Territorien zu kontrollieren, sperrt die Schifffahrt, gefährdet sie durch Minen und verseucht das Meer.
Durch die Sperre der Schifffahrt will Russland nicht nur die Ukraine schwächen. Putin will auch mit allen Mitteln verhindern, dass postsowjetische Staaten wie die Ukraine, Georgien und Moldau der NATO beitreten, dass das Schwarze Meer ein NATO-Meer wird. Den NATO- und EU-Mitgliedern Rumänien und Bulgarien, die früher zum Warschauer Pakt gehörten, fällt deshalb eine immer wichtigere Rolle in diesem Konflikt zu, sagt Jordan Boschilow.
Die völlig neue geostrategische Sicherheitslage führt dazu, dass sich Bulgarien aktiv an der Abschreckungspolitik der NATO in der Schwarzmeerregion beteiligt. So wurde etwa eine Battle Group eingerichtet. Die NATO kann jedoch noch stärker in der Schwarzmeerregion vertreten sein. Eine Investition in Bodentruppen in der Region wäre eine Lösung.
Die neuen Aufgaben der bulgarischen Regierung und die umfangreiche Modernisierung ihrer Armee stehen im krassen Gegensatz zur Gesellschaft, die mehrheitlich für eine friedliche Lösung des Konflikts ist und immer noch die NATO sagt, statt wir von der NATO. Erklären lässt sich das mit einer Politik zwischen den Stühlen, die Sofia jahrzehntelang betrieb. Ich möchte lieber Segelboote im Schwarzen Meer sehen, meinte Borissow, der damalige Ministerpräsident. Seit 2 Jahren ist er nicht mehr im Amt. Präsident Rumen Radev tritt aber weiterhin auf internationaler Bühne in der Rolle des loyalen NATO-Verbündeten auf. Seine nationalistische und im Kern pro-russische Rhetorik behält er sich für die bulgarische Innenpolitik vor und trifft bei den Menschen damit auf Resonanz, denn er spielt auf eine Sympathie zu Moskau an, die knapp 150 Jahre zurückliegt, auf den russisch-türkischen Krieg. Der Sieg der Russen 1878 verhalf den Bulgaren zur Errichtung eines unabhängigen Staates nach 500 Jahren osmanischer Fremdherrschaft. Als Bulgarien 1989 das Lager wechselte, wurden die sowjetischen Militärbasen durch US-amerikanische ersetzt. Die Wirtschaft fand Anschluss an den europäischen Markt. Nur bei den Eliten gab es keinen wirklichen Wechsel, erklärt Christo Grosev. Investigativjournalist, der den Giftanschlag auf Kreml-Kritiker Alexei Nawalny aufklärte.
Nach der Wende wurden die politisch belasteten Mitarbeiter beim Nachrichtendienst und in der Armee nicht entfernt. Ein Großteil der Personen, die früher mit den sowjetischen Strukturen zusammengearbeitet hat und dort Weiterbildungen bekam, sind entweder noch im Dienst oder waren früher Trainer der neuen Generation. Sie sind die Kontakte des russischen Militärgeheimdienstes, weil sie am leichtesten zu gewinnen sind.
Dichte Spionagenetzwerke, Ermittlungen über Maulwürfe, die ohne Urteil versandten, Energiedeals wie Turkish Stream, die Putins Ziel unterstützen, die Ukraine zu umgehen. Das alles wirkt sich auf das Vertrauen der NATO-Partner aus, erklärte der ehemalige und auch wieder aktuelle Verteidigungsminister Todor Tagarev unlängst.
Bei Sitzungen zu Sicherheitsfragen in der Schwarzmeerregion wird Bulgarien nur 1-2 Mal am Rande als Küstenstaat erwähnt. Im Vergleich dazu kommt etwa Georgien 20 Mal vor. Laut würde das niemand sagen, aber das ist ein klares Zeichen. Bulgarien gilt als schwaches Mitglied in der europäischen Sicherheitsarchitektur.
Doch seit dem 6. Juni hat Bulgarien eine neue, pro-westliche Regierung. Todor Tagarev gilt als Falke, ein bedingungsloser Verteidiger der Nordatlantischen Allianz. Er sagte bereits verstärkte Rüstungslieferungen für Kiew zu. In Bulgarien wird etwa die dringend gebrauchte Munition hergestellt. Und er bekräftigte eine noch engere Zusammenarbeit mit den USA. Dass das für die USA wichtig ist, bestätigte erst kürzlich der Spezialgesandte des US Department of State's Global Engagement Center, James Rubin, gegenüber der bulgarischen Redaktion des Radio Free Europe.
Russland hat in Bulgarien viele Ressourcen und Mühen investiert und kein Geld gespart, um Politiker und Medien zu korrumpieren. Das ist eines der Länder in Europa, in denen laut unseren Ermittlungen der Kreml sehr aktiv bemüht ist, die NATO- und EU-Partnerschaft zu zerstören, indem er Informationen als Waffe benutzt.
Information as a weapon. Die neuen Entwicklungen machen das Pro-Kreml-Lager nervös. Eine reguläre Regierung bedeutet Stabilität für Bulgarien. Und das ist in Moskau unerwünscht. Deshalb überschatten auch Proteste der prorussischen Kräfte die Abstimmungen im Parlament, die über die Regierung in diesen Tagen abgehalten werden. Demonstranten mit der Nationalflagge rufen Regierung der US-Botschaft und Rücktritt, noch bevor die Regierung ihren Eid abgelegt hat. Nur einen Tag zuvor demonstrieren Tausende vor dem Präsidentenamt im Zentrum der Hauptstadt. Mit blauen europäischen Flaggen und mit Plakaten, die Solidarität mit der Ukraine bekunden. Sie fordern die Amtsenthebung von Präsident Rumen Radev. Radev hatte die pro-westlichen Parteien aufgefordert, keine Regierung zu bilden. Ein Demonstrant sagt:
Wir sind hier, um zu beweisen, dass Bulgarien auf der Seite der guten Kräfte steht. Derjenigen, die die russische Aggression und die neue neonazistische Ideologie bekämpfen.
Bulgarien möchte ein zuverlässiges NATO-Mitglied sein und nicht das trojanische Pferd, das Russland gerne hätte. Über 75% der Menschen stehen zur EU-Mitgliedschaft. Die Zahl derer, die Bulgarien durch die NATO geschützt sehen wollen, wächst. Aber je mehr sich das Land an den Westen bindet, desto heftiger reagiert der Kreml. Und dessen Versuche, Bulgarien zu destabilisieren, treffen auf eine verwundbare Gesellschaft.
Nun hat Bulgarien eine neue Regierung, wie im Beitrag eben anklang. Sie wurde Ende Mai gebildet, nach der 5. Parlamentswahl innerhalb von etwas mehr als 2 Jahren. Und sie ist pro-westlich. Als ich von der neuen bulgarischen Regierung hörte, hatte ich mehr Hoffnung als bisher. Sie werden gleich hören, warum. Ich bin verbunden mit Silke Hane, unserer Korrespondentin für Südosteuropa. Hallo nach Wien.
Hallo.
Ich war in der Tat positiv überrascht, Frau Hane, als ich von der neuen bulgarischen Regierung hörte, denn sie besteht aus den beiden größten Parteien des Landes, die aus gegensätzlichen Lagern kommen, sich aber dennoch auf eine Regierungskoalition geeinigt haben. Was sie verbindet, das wissen wir ja, die prowestliche Einstellung. Aber was trennt die beiden?
Genau, also das ist der gemeinsame Nenner, diese proeuropäische Haltung, diese Programmatik, die beide Parteien bzw. Bündnisse vor sich hertragen, sowie ja auch große Teile der Bevölkerung durchaus proeuropäisch sind. Was sie trennt, ist ein anderes wichtiges Thema in Bulgarien, und zwar die Korruption. Ein Bündnispartner ist die Partei GERB, langjähriger Parteichef Boyko Borissov. Der war auch lange Ministerpräsident in Bulgarien und hat in dieser Zeit auf sich aufmerksam gemacht, weil er in zahlreiche Korruptionsskandale verstrickt sein soll. Er wurde aber nie belangt, unter anderem, weil er lange Zeit vom Generalstaatsanwalt gedeckt wurde, der selber quasi unangreifbar ist qua Gesetz in Bulgarien. Und gegen diese Kultur der Korruption und Straflosigkeit hat sich 2021 eine neue Partei gegründet. Wir setzen den Wandel fort, kurz PP. Und die PP ist jetzt eben der andere große Partner in dieser neuen Koalition. Und die hat bisher logischerweise immer ausgeschlossen, mit GERB zu koalieren, weil sie ja quasi die Antithese dieser Partei war. Und nach 5 Neuwahlen ohne stabile Regierung ist es jetzt eben doch so gekommen, hat so kommen müssen fast, mit einigen Kompromissen. Boyko Borissov ist nicht an der Regierung beteiligt. Eigentlich nur eine Figur von GERB, nämlich Maria Gabriel, eine ehemalige EU-Kommissarin. Und der besagte Generalstaatsanwalt wurde jetzt seines Amtes enthoben.
Bleiben wir noch kurz bei der EU und NATO. Die Regierung ist ja pro. Bei den Menschen ist das nicht so eindeutig. Sie sagen zwar, die Mehrheit ist für die EU, aber wie wir eben im Beitrag hören, die Gesellschaft ist schon gespalten. Die steht keineswegs geschlossen hinter der EU-Politik. Und auch bei der Stationierung von NATO-Truppen sind die Vorbehalte da. Was glauben Sie, was bedeutet das für das Handeln der Regierung?
Also sie muss wahrscheinlich mit einiger Behutsamkeit vorgehen und das Thema Desinformation, denke ich, großflächig behandeln. Bulgarien hat auch bisher Waffen und Munition wohl geliefert. Das wurde nicht offen getan, immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Und wir haben jetzt eben den neuen Verteidigungsminister Todor Tagarev gehört, der ganz offensiv jetzt eine andere Politik vertritt oder beziehungsweise die gleiche Politik, aber eben transparenter. Also die Regierung völlig auf NATO-Kurs. Und bei der Bevölkerung fallen aber eben russische Desinformationen auf einen fruchtbaren Boden, weil eben Generationen von Bulgarinnen und Bulgaren dieses historische Narrativ gelernt haben. Ja, Russland ist unser Freund, Russland ist unser Befreier. Und da wird wirklich um alles gerungen, wenn es darum geht, Russland aus Bulgarien zu verdrängen. Ein Beispiel, das Sowjetdenkmal im Zentrum der Hauptstadt. Insofern ein riesiger Streit darum, was damit passieren soll. Soll es abgebaut und ins Museum gestellt werden? Soll es da bleiben, wo es ist? Also auf allen Ebenen ist da auch eben mit Widerstand zu rechnen, wenn es darum geht, vermeintlich gegen Russland vorzugehen beziehungsweise eben die Ukraine zu unterstützen. Wobei es auch da viele Menschen gibt, muss man auch sagen, die doch auch sehr klar auf der ukrainischen Seite stehen. Also es ist eben wirklich so eine Spaltung.
Frau Hane, gehen wir mal kurz in die Innenpolitik. Daneben gibt es nämlich neben der außenpolitischen Perspektive gibt es ja auch die Innenpolitik und da gibt es Probleme, angefangen bei rasant gestiegenen Lebensmittelpreisen, hoher Inflation bis hin zur fehlenden sozialen Infrastruktur und einer Justiz, die nicht wirklich unabhängig funktionierte bisher. Gibt es da Ideen, das anzugehen oder fangen da auch gerade da die Probleme dieser beiden so gegensätzlichen Parteien an?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also die Justizreform steht jetzt ganz oben auf der Tagesordnung, vor allem natürlich für wir setzen den Wandel fort. Das ist eben auch bitter nötig, wenn man sich diesen Generalstaatsanwalt mal anschaut, der hier bisher walten und schalten konnte. Mhm. Inwiefern Gerb das mitträgt, da bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen skeptisch. Ich gebe mal ein Beispiel. Die Justizreform soll im Parlament vorbereitet werden von einem Ausschuss. Und mit den Stimmen von Gerb wurde jetzt in diesen Ausschuss gewählt, Delian Pejewski, ein bekannter Oligarch, sanktioniert von den USA, durch den Global Magnitsky Act, der weltweit Menschenrechtsverletzer und Korrupte bestraft. Und der soll jetzt mithelfen, den Rechtsstaat in Bulgarien zu retten. Also das ist dann eben auf der Mikroebene, sag ich mal, doch immer ein bisschen schwieriger, glaube ich, als das in großen Ankündigungen klingt. Andere Megavorhaben der Regierung sind der Beitritt zum Schengen-Raum, zur Eurozone. Also ich würde sagen, politisch kommt da einiges auf Bulgarien zu und ich bin sehr gespannt, ob die neue Regierung das aushält.
Unsere Korrespondentin für Südosteuropa, Silke Hane, über Bulgarien, einen Schauplatz der neuen Geopolitik einerseits und ein Land, das innenpolitisch vor großen Herausforderungen steht. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Frau Hane.
Gerne.
In der nächsten Weltzeit geht es nach Spanien, wo in gut einem Monat Parlamentswahlen sind. Und zwar geht es in ein Dorf in Andalusien, das irgendwie anders ist als alle anderen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.